Gemeinwohlökonomie bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohlfördernden Werten aufgebaut ist. Sie ist ein Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene und eine lebendige Bewegung. Sie hat schon Unternehmen, Kommunen, auch auf internationaler Ebene beeinflusst.
Das nächste Ziel der Gemeinwohlökonomie ist eine Weiterentwicklung aller Institutionen und Organisationen, um eine bessere Gemeinwohlbilanz zu erreichen. Dadurch soll ein besseres Leben für alle ermöglicht werden. Aber wie kann man das umsetzen? Diese Frage hat sich auch Joachim Langer gestellt. Er ist ein Geograf mit 20-jähriger Erfahrung im Bereich klassischer Wirtschaft.
Ja, wie sind wir dazu gekommen? Ich glaube, immer mehr Menschen, oder ich glaube nicht, sondern wir wissen, dass immer mehr Menschen auf der Suche sind nach anderen Formen des Wirtschaftens. Und die Gemeinwohlökonomie ist eine andere Form des Wirtschaftens, stellt eine Alternative dar, die in der Zwischenzeit auch ganz praktisch schon in der Gesellschaft durchzusetzen beginnt. Es gibt etliche Unternehmen, auch hier in Tübingen gibt es Unternehmen, die bereits nach dieser Vorgabe oder nach dieser Idee der Gemeinwohlökonomie sich aufstellen und zertifizieren lassen.
Ja, mein Name ist Joachim Langer und die Frau Ober hat schon ein paar Worte über mich verloren. Ich bin Geograf, also nicht einer, der jetzt Hauptstädte auswendig lernt und die Flüsse, sondern eigentlich, was mich an der Geografie immer gereizt hat, ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt. Und ich habe jetzt mal versucht, das Thema Freihandel, weil der Geograf kann ja alles, das Thema Freihandel da möglichst einfach runterzubrechen. Ja, also einfach mal ein kleiner Auszug von Handelsabkommen, die wir haben. CETA zwischen EU und Kanada ist unterschrieben, aber noch nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert. TTIP ist noch nicht unterschrieben. NAFTA schon seit einigen Jahren. EPA oder auch JEFTA zwischen EU und Japan. Und alle beinhalten als Kern der Abkommen Handels- und Zollerleichterungen. Also dass einfach der Warenaustausch möglichst einfach erfolgen kann. Für den Handelsaustausch sind diese Abkommen sehr gut. Wir merken das ja auch, unser Konsum, es ging uns oder den meisten Leuten geht so gut wie schon lange nicht mehr in der Bevölkerung. Und wenn man aber jetzt auf die Umwelt, auf Soziales und Umwelt guckt, führt dieser Konsum eben dazu, dass unser Fußabdruck, und ich denke, wenn wir jetzt hier im Raum den durchschnittlichen Fußabdruck ermitteln würden, würde er auch im Durchschnitt über das Doppelte liegen. Also wir haben hier bei 1,8 globalen Hektar, also das ist eine statistische Einheit, das heißt, man hat alle, die ganze Fläche der Erde mit eingerechnet, mit allen Gütern, die auf dieser Fläche zur Verfügung stehen, und hat diese Gesamtanzahl globale Hektar durch alle Einwohner, alle Weltbevölkerung geteilt. Und dann kommt man raus, so wie viel verträgt die Erde? Ja? Also wie viel kann jeder Mensch, wie viel globale Hektar hat jeder Mensch zur Verfügung? Und das ist die Grenze, 1,8 Hektar pro Erdbewohner, pro Erdbewohnerin verkraftet unsere Erde. So viele Ressourcen haben wir. Der Flächenverbrauch in Deutschland, ja, da ist nach wie vor Statistisches Bundesamt über Jahre hinweg, können Sie nachlesen, liegen wir bei einem täglichen Flächenverbrauch von 60 bis 70 Hektar in Deutschland. Seit zig Jahren. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Täglich 60 bis 70 Hektar werden für Wohnung, Gewerbegebiet, Straßen und so weiter verbaut. Und dann ist es natürlich kein Wunder, Klimawandel, Artensterben, wenn Sie überlegen, wie viel Fläche da jedes Mal dann versiegelt, bebaut wird, dass einfach die Tendenz Artensterben, Klimawandel, die wir eben jetzt haben, dass die so aussieht. Die Machtkonzentration der Konzerne nimmt zu. Das kann man auch täglich in der Zeitung lesen, auch der Einfluss der Konzerne auf die Politik. Umweltbelastung durch Transport, gerade haben wir es gesehen, Straße, Schiff, Flugzeug kommt natürlich auch dazu. Und alles in allem führt dazu, dass man sogar sehen kann, dass der Handel schneller wächst als die Wirtschaft. Also das heißt, das Rumfahren, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, wir kutschieren noch die Produkte so viel rum, dass dadurch das Volumen, das Handelsvolumen deutlich größer steigt, als eigentlich das Produkt an Wert hat. Und das ist, macht eigentlich auch oder macht auch nochmal die Situation weltweit deutlich, ja, wie viele Produkte eben durch die Welt gefahren, gesendet werden, und das verkraftet letztendlich unser Planet nicht oder schadet unserem Planet. Also im Grundgesetz steht ja, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also wenn wir bei uns gucken, wie soll eigentlich Wirtschaft sein? Damals waren es die Landesväter, die das ins Grundgesetz geschrieben haben. Haben die schon an diesen Gemeinwohlgedanken gedacht? Und genauso in der Verfassung von Baden-Württemberg ist es eigentlich auch sehr schön formuliert. Der Mensch ist berufen, seine Gaben zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten. Ja? Also so war es eigentlich gedacht. Und wie gesagt, auch gern zitiert, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, so steht es in der Verfassung. Und die Gemeinwohlökonomie definiert die Werte oder wie sich das Gemeinwohl definieren lässt und hat eben entsprechend geguckt, was sind die meistgenannten Werte in den Demokratien. Und die meistgenannten Werte in den Demokratien sind Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Mitbestimmung und Transparenz. Als Grundlage zum einen Transparenz zu schaffen, viel mehr Informationen für die Konsumenten, Konsumentinnen. Eben, wenn ich so eine umfassende Gemeinwohlbilanz habe, ja, dann hat der Kunde, die Kundin, hat die Möglichkeit, sich über die ganzen Themen zu informieren. Ich kann gucken in der Lieferkette, was macht das Unternehmen, wie werden die Produkte hergestellt. Und letztendlich wird der Maßstab die Grundlage für jegliche Entscheidungen, sei es als Unternehmer, sei es als Unternehmerin, sei es als Konsument, Konsumentin, wird das Gemeinwohl oder in diesem Fall eben das Weltgemeinwohl wird Grundlage für meine Entscheidung. Wie kommen wir jetzt auf dieser internationalen Ebene dieser Sache näher? Es gibt schon UN-Abkommen zur Einhaltung der Werte, also Schutzzölle. In dem Fall würde die Gemeinwohlökonomie sagen, Schutzzölle sind ein intelligentes und ethisches Mittel, um das Handelssystem zu schützen. Und jetzt kommen wir zu dem Begriff Schutz. Ja, wir schützen zum Beispiel unsere Kinder, wir schützen unsere Daten. Also es gibt durchaus Strukturen, wo wir sagen, ja, wir müssen Sachen schützen. Und wenn uns eben Sachen wichtig sind, wie Mensch und Umwelt, gute Arbeitsbedingungen, dann müssen wir unsere Märkte zum Beispiel vor entsprechenden Konzernen schützen. Wir müssen eben gucken, dass wir diese kleinbäuerlichen Strukturen, die unsere Nahrung, unsere Versorgung sicherstellen, eben schützen die Leute, die diese Strukturen betreiben, und eben Unternehmen, ethische Unternehmen oder Gemeinwohlunternehmen, die vorangehen, eben auch in diesem Markt beschützen. Weil diese Zölle würden dann dafür sorgen, dass eben dieses Niveau, ja, ich zahle ja mehr, heute Leute, die sich für Sozial und Umwelt engagieren, die zahlen in der Regel einen höheren Preis, weil eben das Fairtrade-Siegel kostet, das Bio-Siegel kostet. In der Regel hat der Unternehmer, die Unternehmerin mehr Aufwand, und entsprechend sind eben die Preise teurer. Und wenn ein Land das zulassen würde, zu sagen, so, wir lassen nach wie vor die günstigen Produkte rein und setzen da einen anderen Maßstab, ja, dann würde natürlich das schwerfallen, diese Produkte vor den Auswirkungen aus vom Import zu schützen. Also es gibt genügend Anreize, es gibt genügend Rahmenbedingungen, um eben das, was Mensch und Umwelt dient, nach vorne zu bringen. So würde dann der systematische und, ich sage mal, ein positiver Selbstverstärkungseffekt einsetzen, um einen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft in Kraft zu setzen.